ganz schön ruhig hier. Ich möchte euch von ganzem Herzen begrüßen. Ja, und auch diejenigen, die zu Hause jetzt dabei sind, auch ein ganz herzliches Willkommen von hier. Ja, besonderes Willkommen auch an dich, Matthias. Super schön, dass du wieder dabei bist und uns mit deiner Gitarre auch begleiten wirst und mit den Mantren bereichern wirst. Ja, und besonders froh bin ich, dass die Tanja dabei ist. Nicht nur, weil sie einen Teil von dem Kurs auch leiten wird, den Naturteil, sondern auch, weil du auch für die Online-Übertragung auch zuständig bist. Aber besonders froh bin ich, dass einigermaßen geht, weil Tanja hat einen Bandscheibenvorfall und da war es gar nicht so klar, ob du überhaupt dabei sein kannst. Und die letzten ein, zwei Wochen ist ein bisschen besser geworden, aber eben auch noch nicht ganz hundertprozentig. Darum sitzt die Tanja diesmal auch auf dem Stuhl. Ich sitze übrigens auf dem Stuhl, weil ich Teilprothese im Knie habe und seitdem geht es ganz einfach nicht mehr mit dem gekreuzten Beinen. Und ja, so ist es eben, wenn man älter wird, kommt halt das ein oder andere. Und bei mir, ja, ich wäre ja heuer 70. Es ist so wirklich sowas Surreales, möchte ich fast sagen. Also es ist mir überhaupt nicht bewusst, dass ich schon so alt bin. Und oft denke ich mal, wenn ich so an meine Oma denke oder meinen Opa, wo die in dem Alter waren, die waren so richtig alte Leute und davon möchte ich eigentlich heute noch gar nicht so viel wissen, dass ich jetzt auch ein alter Mann werde oder bin. Naja. Ja, und dann möchte ich ganz einfach auch gern die Devas einladen für den Kurs. Das ist so eine wichtige Unterstützung auch, die wir in so einem Kurs haben werden. Die lichten Wesen, die in der christlichen Tradition werden die Engel genannt, wobei Engel immer so, ich weiß auch nicht, Devas ist irgendwie, also für mich zugänglicher, wie Engel ist immer so ein bisschen, wobei eigentlich, warum nicht? Als Kind war das auch was sehr, sehr Schönes, an Engel zu glauben. Aber vielleicht ist dann eine Zeit gekommen, wo das ein bisschen besetzt war, vielleicht auch ein bisschen mit Enttäuschung verbunden war, dass diese Welt, an die man als Kind ganz klar geglaubt hat und die ja auch da war und präsent war, dass das auf einmal nicht mehr stimmen soll, das war, muss man auch alles erst einmal verkraften. Darum ist vielleicht so das ein bisschen unbelastet, die Devas einzuladen, sich mit den Devas zu verbinden und die Devas auch um Unterstützung zu bitten für diesen Kurs, ja, für diesen gruppendynamischen Prozess, den wir da auch machen werden, für diese gemeinsame Forschungsreise, für dieses gemeinsame Erkunden. Ja, für dieses gemeinsame Erfahren, was die nächsten 9, 10 Tage stattfinden wird. Ja. Okay. Diejenigen, die das kennen, das Chanting, die können gern gleich mitsingen. Die anderen hören halt erst einmal zu und können sich dann draußen den Text nehmen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang munirachasa sunanto sagamokkhadam Dhamma savanakalo ayang padanta Dhamma savanakalo ayang padanta Dhamma savanakalo ayang padanta Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhasse. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Ja, der zweite Teil von dem Chanting war die Wertschätzung und Anerkennung für den Buddha. Und ja, der Buddha wird uns auch intensiv begleiten auf dieser Reise, die wir machen werden. Und ja, und wird ein wichtiger Bestandteil auch dieses Kurses sein. Es ist ganz einfach auch, ich denke mal das immer wieder, ganz einfach einzigartig, wie der Buddha gelehrt hat und wie er sozusagen die Gesetzmäßigkeiten des Lebens dargelegt hat. Und ja, vielleicht auch gerade für das Thema, das wir ja behandeln wollen, eine neue Welt, ist es vielleicht ganz, ganz wichtig, auch sich dieses Wissen auch zugänglich zu machen oder ja, in sich einsinken zu lassen und vielleicht mit diesem Wissen vom Buddha auch die ganze Situation, in der wir uns befinden, individuell und kollektiv auch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Es ist ja schon eine sehr, sehr besondere Zeit, in der wir leben. Also ich weiß nicht, ob es in der Menschheitsgeschichte so eine wandelbare Zeit, so eine veränderliche Zeit gegeben hat. Wobei herausfordernd, denke ich, war die Zeit immer, wenn man so zurückschaut. Also ich war vor ein paar Tagen im Kino und habe mir zusammen mit Freunden den Film von Bob Dylan angeschaut. The Unknown, oder ich weiß jetzt gar nicht genau den Titel, auf alle Fälle über seine ersten Jahre, wo er angefangen hat als Liedermacher und dann relativ schnell sehr bekannt geworden ist. Und in dem Film, ich weiß nicht, hat von euch jemand den Film gesehen? Niemand? Die Eltern könnten vielleicht schon auch Interesse dran haben. Es ist eben auch eine Zeitgeschichte, die da enthalten ist und war eben auch diese Anfang der 60er Jahre, 62, 63, 64. Und da ist mir auch wieder so bewusst geworden, Mensch, auch damals war die Welt ja auch am Abgrund gestanden, so fast ein bisschen wie heutzutage. Da war auch mit der Kuba-Krise, das war da, wo es wirklich kurz auf knapp war, dass die Atombomben eingesetzt worden sind. Und das hat man alles wieder so ein bisschen vergessen. Aber das war wirklich schon damals so. Und dann war das Erste, an was ich mich erinnern kann, was die Welt sozusagen erschüttert hat und mich damals auch irgendwie das erste Mal so politisch ein bisschen mitgenommen hat, das war die Ermordung von John F. Kennedy. Das war, glaube ich, 63. Und wo ich das erste Mal, wow, mitbekommen habe, wow, da ist jetzt ganz was Schlimmes passiert. Ja, da ist jetzt ganz was Schlimmes passiert, das die ganze Welt nochmal irgendwie fast ein bisschen verändert. Und solche Ereignisse gibt es ja immer wieder. Letzte ganz große Ereignis war ja auch, wo unser noch amtierender Bundeskanzler dann von einer Zeitenwende gesprochen hat, wo auch wieder klar war, das wird wieder eine große Veränderung auch stattfinden. Aber momentan hat man eigentlich so das Gefühl, das kommt eins zum anderen. Also man kommt ja kaum noch hinterher, wie schnell diese Veränderungen stattfinden und mit was für einer Geschwindigkeit auch so ein so eine Richtung eingeschlagen wird, wo man sich alles andere als sicher ist, ob die heilsam ist, diese Richtung. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das sind Gedanken oder Beobachtungen oder Erfahrungen oder wo man mitspürt, wo man denkt, also das kann jetzt, wenn wir jetzt nicht bald einmal die Kurve kriegen, das kann so auf Dauer nicht gut gehen. Also wo man ja denkt, das ist jetzt nicht 5 vor 12, also gerade im Hinblick auf das Klima ja zum Beispiel, ist es nicht 5 vor 12, sondern es ist ja vielleicht schon 12 Uhr oder vielleicht sogar schon später, wo man immer wieder hört, dass wir kurz vor dem Kipppunkt sind oder schon am Kipppunkt, den schon erreicht haben oder schon nach dem Kipppunkt sind, wo Geschehnisse, die, wenn wir jetzt auch total uns verändern würden, also so wie bei der Pandemie, kompletten Stopp machen würden, kein Verkehr mehr, keine Flugzeuge mehr am Himmel und wirklich runterfahren mit dem CO2-Ausstoß, auch dann wäre es schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ja. Und ja, deswegen war es mir so auch ein Anliegen, vielleicht auch diese ganze Thematik ein bisschen mit reinzubringen, ohne den Fokus zu sehr auf diese vielleicht sehr, ich nenne es jetzt mal, sehr verwirrte Welt zu richten oder sehr verblendete Welt zu richten. Das ist ja ein Ausdruck, den der Buddha auch immer wieder verwendet hat, dass die Verblendung eigentlich die Ursache für all unser Leid ist, für all unsere Verwirrung und für alle unsere Ängste auch. Und diese Verblendung bedeutet natürlich nichts anderes, als dass wir uns als separierte, abgesonderte, eigenständige Systeme betrachten, die wir Ich nennen und wo wir getrennt sind vom Rest der Welt. Ja. Manchmal nicht nur vom Rest der Welt, sondern oft hat man auch das Gefühl, oder kann es bei mir auch beobachten, aber auch bei vielen, vielen Menschen, die ich begleite, dass auch so getrennt sein von sich selber ja auch da ist. Also nicht nur, dass wir von der Welt getrennt sind, von der Schöpfung, von der Natur, von anderen Menschen oft auch sehr getrennt sind, sondern das vielleicht das Dramatischste ist, dass wir von uns selber auch sehr getrennt sind und entfremdet sind. Und die Auswüchse oder die Resultate von dieser Entfremdung, die kann man eben momentan sehr, sehr gut beobachten, wo eine sehr, sehr starke Ich-Bezogenheit da ist, sehr viel Gier da ist, sehr viel Angst da ist, all diese Elemente, die aus dieser Verblendung eben auch entstehen. Ja, und klar, der Buddha hat uns vermittelt, wie diese Verblendung immer wieder entsteht, wie wir uns so in einer Art Kreislauf befinden. Er hat das die bedingte Entstehungskette genannt, wie wir uns da in einer Art Kreislauf befinden. Und dieses bedingte Entstehen hat als Qualität oder als Kraft, dass wir uns immer wieder in unserer Ich-Bezogenheit bestehen und wie in einem Käfig uns verhalten oder wie in einem Hamsterrad uns verhalten, in einem Kreislauf uns bewegen, wo immer wieder eben entsprechende Folgen dann auch zustande kommen, die uns nicht beglücken. Gott sei Dank hat er uns auch was anderes vermittelt. Er hat uns auch einen Weg vermittelt, der uns rausführt aus diesem Kreislauf. Einen Weg, wo er dazu gesagt hat, das ist der überweltliche, nicht der weltliche bedingte Entstehungspfad, sondern der überweltliche Entstehungspfad, der uns eben aus diesem Kreislauf rausführt. Und wir wollen uns in diesem Kurs auch sehr, sehr stark mit diesem überweltlich bedingten Entstehungspfad beschäftigen, der eigentlich als Hauptelement hat, uns wieder an unser wahres Sein zu erinnern, uns wieder mit uns selbst zu verbinden, mit unserem ursprünglichen Sein zu verbinden, mit dem zu verbinden, wer oder was wir wirklich sind. Und nicht mit diesem Konstrukt, mit dem wir normalerweise identifiziert sind, das wir eben Ich nennen. Und das die ganze Zeit, und das ist vielleicht auch schon ganz wichtig am Anfang zu erwähnen, dass sich die ganze Zeit immer wieder auflöst. Wir sind eigentlich, wenn wir das einmal genauer betrachten, und wir werden das in dem Kurs auch genauer betrachten, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Konstrukt immer wieder neu zusammen zu konstruieren, immer wieder neu zusammenzubauen. Und im gleichen Moment, wo wir es zusammenbauen, zerrinnt es uns schon wieder unter den Fingern. Alles, was wir zum Beispiel heute erlebt haben, womit wir uns ja alle total identifizieren und identifiziert haben, ja, mit unseren körperlichen Empfindungen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Sinneskontakten, die wir hatten, allen voran natürlich auch mit unseren Gedanken. Ja, wo ist denn das jetzt alles? Wo sind denn meine Gedanken, die ich heute gedacht habe, mit denen ich ja total identifiziert bin? Ja? Ich denke, also bin ich. Also das ist ja ein Glaubenssatz, der dermaßen tief in uns eingeprägt ist, wo gar keiner drüber nachdenkt. Natürlich, das bin ich, was ich denke. Und dabei vergessen wir vollkommen, dass jeder Gedanke auch ein bedingtes Entstehen ist, oft eine Reaktion, das auf unsere Sinneskontakte stattfindet, werden wir alles genauer noch betrachten und durchnehmen und erleben auch. Und wo dieses kreative, schöpferische Denken, das wir, die meisten von uns eigentlich von sich selber denken, dass wir das haben und dass wir so unterwegs sind, dass das gar nicht so da ist. Klar, ab und zu kommt schon auch einmal vielleicht ein inspirierender Gedanke, ein toller Impuls und ein neuer, bis dahin unbekannter Gedanke. Aber im Allgemeinen dreht sich schon oft sehr im Kreis das Ganze. Und drum ist vielleicht auch eine der Voraussetzungen, um eine neue Welt auch vielleicht einmal einladen zu können oder uns dafür ausrichten zu können oder uns dafür zu öffnen können, dass wir uns erst einmal ein bisschen leer machen und das vielleicht ein bisschen loslassen und hinter uns lassen. Ja, was wir auch in so einem Meditationskurs vielleicht mitgebracht haben. Und das, denke ich, ist bei den meisten reichlich viel. Also ich gehe da jetzt mal von mir aus. Auch ich bringe da einiges mit, was so halt die letzten Tage, die letzten Wochen, Monate stattgefunden hat. Und da jetzt nochmal so eine Offenheit erst einmal zu entfalten, ist erst einmal gar nicht so einfach. Ihr werdet es sehen, wenn ihr in die Meditation reingeht und versucht, eben mal in die Ruhe zu kommen und die Gedanken mal ein bisschen loszulassen, wie stark die da sind, wie stark das am Wirken ist, was wir von zu Hause mitgebracht haben. Und seid da ganz beruhigt, also das wird auch wahrscheinlich 2-3 Tage dauern, bis sich das einigermaßen beruhigt. Manchmal hat man sogar das Gefühl, dass in einem Meditationskurs die ersten 2-3 Tage fast noch ein bisschen wilder wird. Ja, dass da das Ganze noch mehr fast irgendwie verstärkt wird, was wir da mitgebracht haben. Und das hat als Ursache, dass wir ganz einfach diese sonstigen Ablenkungsmechanismen, die wir sonst zur Verfügung haben, hier in diesem Meditationskurs, in diesem Setting natürlich nicht zur Verfügung haben. Also wir können uns nicht die ganze Zeit ablenken, sondern wir sind mit uns selbst konfrontiert. Wir sind jetzt da. Ja. Und es gibt auch nicht so viel zu hören, es gibt nicht so viel zu sehen. Also das ist ja alles sehr schlicht gehalten. Ja, und schmecken, klar, das Essen schmeckt normalerweise sehr, sehr gut hier. Gibt schon immer wieder was Schönes auch zu schmecken, zu riechen. Antasten vielleicht ein bisschen weniger. Ja, und dann bleibt eben, wenn man diese anderen Sinne so ein bisschen reduziert und ihnen vielleicht nicht so viel Nahrung gibt, dann bleibt eben nur das Denken übrig, sodass dann der Geist sich dann in das Denken reinflüchtet. Und dann richtig legt er erst einmal die ersten vielleicht 2-3 Tage richtig los. Und was auch so vielleicht auch so ein bisschen eine Entzugserscheinung sein kann. Es ist hier, also diejenigen, die schon öfter im Kurs waren, die kennen das natürlich, dass ich das auch immer wieder erwähne. Es ist hier auch eine Entzugsveranstaltung, die wir hier erleben. Eben von unseren Gewohnheiten, von unseren Alltagsbeschäftigungen, von unseren Sinneserlebnissen, die normalerweise so selbstverständlich sind, von unseren Ablenkungsmöglichkeiten von dieser Papancha-Welt, von dieser Zerstreuungswelt, die ja uns zur Verfügung steht, wie es in der Menschheitsgeschichte ja noch nie der Fall war. Und dann muss man auf einmal diese ganze Welt, wenn man nicht schon sich vorbereitet hat und nicht schon vielleicht in den Kurs schon zu Hause so ein bisschen versucht hat einzusteigen, jetzt muss man das alles loslassen. Und das Resultat kann durchaus sein, dass so ein bisschen Entzugserscheinungen erst einmal auch da sind. Muss nicht sein, kann sein. Ja. Es kann auch sein, dass endlich bin ich da. Endlich muss ich mich um nichts mehr kümmern. Ich kann einfach dem Tagesablauf folgen und ich kann einfach mitfließen und muss mich nicht ums Essen kümmern, muss mich nicht darum kümmern, ob ich jetzt in die Meditation gehen soll, sondern es geht der Gong und wir können uns auf den Weg machen und pünktlich ankommen. Ich muss mich nicht um, ja, wenn man nicht eingeteilt ist, zum Geschirr abwaschen, muss mich auch um das nicht kümmern, muss mich vielleicht auch nicht ums Saubermachen kümmern, wenn man da nicht eingeteilt ist. Also im Allgemeinen ist so ein Setting schon das ist ein großes Privileg. Man kann es nicht anders sagen, das kommt mir jetzt gerade so. Es ist ein großes Privileg, das wir da haben. Wir haben jetzt die nächsten 9 Tage haben wir für uns Zeit. Das ist eigentlich sensationell. Wir hatten das. Wir hatten so eine Möglichkeit. Wir können die nächsten 9 Tage das Handy auf die Seite legen. Wer kann denn das heute noch? Oder wer macht es heute noch? Können würde man es vielleicht schon, aber man macht es eben nicht, weil man doch immer wieder denkt, ja, es könnte ja doch was Wichtiges gerade auf dem Handy sein oder es könnte doch, ich muss doch anlassen, weil es könnte ein ganz wichtiger Anruf reinkommen. Ja, diese Welt, wir kennen sie alle gut. Ich habe jetzt auch seit 2-3 Monaten ein eigenes Handy auf Bitten von der Tanja. Ja, ich schicke da jetzt den schwarzen Peter zu. es war schon auch so, dass in manchen Situationen ist auch ganz gut, vielleicht ein eigenes Handy zu haben. Aber ich merke schon auch, wie das sich so einschleicht ein bisschen. Wo ich denke, Mensch, ich hätte doch draufschauen müssen. Mensch, ich hätte doch das Handy, jetzt vor 2 Tagen habe ich es vergessen, dass ich es auflade. Dann war es leer. Dann ging nichts mehr. Dann habe ich versucht und versucht, dass ich es wieder ins Laufen bringe. Habe es natürlich angeschlossen, habe eine Viertelstunde angeschlossen gehabt, habe draufgedrückt. Geht nichts. Halbe Stunde angeschlossen gehabt am Aufladegerät, wieder versucht anzuschalten. Es ging nicht. Gott sei Dank kam dann irgendwann die Tanja zurück, die kennt sich da ein bisschen besser aus mit diesen Dingen. Die ist hingegangen an das Handy, ich darf es gar nicht, hat draufgedrückt und es ist wieder gegangen. Also, ich habe mir gedacht, das gibt es doch jetzt nicht, ich habe da auch draufgedrückt. Habe ich zu kurz draufgedrückt, habe ich zu lang draufgedrückt, was habe ich? Ja, aber so kommt es. Du darfst in Zukunft nicht vergessen, dass du das immer wieder hinhängst. Weil das sonst ganz schnell runtergeht. Und wenn es dann unter Null ist, muss man halt wieder neu starten. Ja. Also, jetzt fällt mir gerade ein, du musst mir dann auch noch sagen, wie ich dann wieder reinkomme. Da muss man ja dann eine neue PIN eingeben, wie ich dann da wieder reinkomme. Weil die Tanja wird in nicht allzu langer Zukunft wird sie für längere Zeit in den Amazonas-Regenwald fahren. Da war sie letztes Jahr schon und hat da, ich kann sagen, die Natur auf eine Art erlebt, wie man es sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann. Sie war im Amazonas-Primär-Regenwald, also wo eben noch der Mensch noch nicht schon da war, aber noch nicht eingegriffen hat. Ja, und du hast erzählt, dass das mit das schönste Erleben in deinem bisherigen Leben war und du dich da so behütet und wohlgefühlt hast, so beschützt gefühlt hast in diesem unberührten Wald wo man eher das Gegenteil denken würde. Wir denken ja eher, wenn ich da in so einem wilden Urwald bin, Mensch, da drohen diese und jene Gefahren, und genau das Gegenteil war der Fall. Ja. Ist die Natur, wenn sie noch im Einklang ist, wenn sie noch in Ruhe gelassen wird, nicht wilde und nichts Böses. Ja. Ja, vielleicht an der Stelle auch, das ist so schön, auch deine Entwicklung so mitzuerleben, gerade auch im Bezug auf die Natur nochmal neu zu erleben, nochmal neu kennenzulernen. Und wir haben ja jetzt auch vieles gemeinsam auch schon erlebt und gemacht. Und es ist uns auch ein ganz großes Herzensanliegen, weil wir beide eben glauben, das ist für ein neues Bewusstsein, eine neue Welt, ganz einfach das A und O, dass wir einen neuen Zugang zur Schöpfung bekommen, also von der wir ein Teil sind, aber auch zur Schöpfung, die uns umgibt. Wenn wir da nicht eine neue Wertschätzung bekommen, eine neue Verbundenheit bekommen, wenn wir da weiterhin in diesem alten Denken drin sind, in diesem materialistischen Denken, wo man die Erde als einen materiellen Planeten betrachtet, dann wird die Sache noch viel schneller in den Graben reingehen. Also das ist ein wichtiger Aspekt und eine wichtige Aufgabe für ein neues Bewusstsein, für eine neue Welt, dass wir eben mit der Natur, mit der Schöpfung wieder in eine neue Verbundenheit kommen. Und da haben wir einiges gemacht, auch die letzten Jahre, und das ist auch was sehr, sehr Beglückendes. Also für mich ist, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das die größte Kraftquelle in meinem Leben. Ja. Auch in Zeiten, wenn die Meditation nicht so gut klappt oder wenn andere Einflüsse dominant werden und so Besitz ergreifen, möchte man fast sagen. Oder man kommt nicht mehr aus an diesen ganzen kollektiven Strom, der ja gerade auch so da ist, wo so viel Verunsicherung, so viel Angst da ist, so viel Orientierungslosigkeit da ist. Und da ist nicht immer so einfach, auch wenn man schon lange auf dem spirituellen Weg ist, da immer gut die eigene Bahn beizubehalten oder gut sozusagen gegen den Strom auch zu schwimmen. Oft ist der Strom auch sehr, sehr stark und sagt, jetzt wo gehst denn du hin, jetzt schwimm doch einfach mit. Ja. Machst du doch nicht so schwer, schwimm doch einfach mit. Ja. Naja. Kommt jetzt gerade so eine Erinnerung hoch, wo ich mit 18 Jahren damals den Kriegsdienst verweigert habe und das mein Leben sehr geprägt hat, dieses Kriegsdienst verweigern. Das war das erste Mal richtig Verantwortung für mein Leben übernommen. Und dann, ich weiß noch gut, meine Mutter hat gesagt, mach's dir doch nicht so schwer, geh doch einfach hin, die Zeit vergeht doch. Mach's dir doch nicht so schwer, weil sie mitbekommen hat, wie ich am Kämpfen war und wie, und das war ja damals in der Zeit, wo ich den Kriegsdienst verweigert habe, es war ja alles andere als einfach, da durchzukommen. Ich weiß nicht, 5 oder 10% haben das ja nur geschafft. Es war, also da war dann so einer, der einen ausgefragt hat, der das Gewissen sozusagen überprüft hat. Und dann waren so Beisitzer dabei gesessen, die dann anhand von dieser Frage- und Antwort-Session dann beurteilen mussten, ob man dann tatsächlich Kriegsdienst verweigern darf. Also das war schon auch sehr herausfordernd. Gleichzeitig muss ich auch sagen, das ist ja oft in unserem Leben, wenn man eine große Herausforderung, die wir uns selber ja alle vielleicht auch stellen, wenn wir die meistern irgendwie. Ja. Und das ist dann schon auch oft ein sehr beglückendes Gefühl. Und das war für mich damals auch eins der beglückendsten Gefühle, die ich in meinem Leben überhaupt hatte. Und gleichzeitig auch sehr richtungsgebend. Ja, aber nochmal zurück zu dem Naturerleben. Da möchte ich euch auch was, unser letztes Erleben, wo nochmal sehr, sehr tief gegangen ist, möchte ich kurz was davon erzählen, von dem Verreibungsseminar, das wir vor kurzem mitgemacht haben. Das war jetzt vor 3, 4 Wochen, glaube ich. Und das Verreibung, da ging es darum, so homöopathisch eine Pflanze kennenzulernen. Und wir hatten da in dem Seminar, wir hatten die Haselnuss, war da die Pflanze, die ausgewählt war. Und wir haben dann, so kleine, haben uns zuerst einmal sehr auf die Haselnuss ausgerichtet. Wir waren in einem Seminarzentrum, wo es viele Haselnusssträucher gab und haben uns damit beschäftigt. Und haben dann, nach einem Tag haben wir dann angefangen, so ein paar so kleine Stücke von der Haselnuss zu nehmen, von der Rinde was zu nehmen, von den sprießenden Blättern zu nehmen und von den Blüten. Ich wusste vorher, obwohl Haselnuss mir seit der Kindheit vertraut ist, ich wusste gar nicht, dass die Blüten haben. Es sind so ganz kleine Blüten, die da dran sind, wunderschön. Und von denen haben wir was genommen und das haben wir dann in so einen Mörser gegeben, haben dann Milchzucker dazugegeben und haben dann das mit so einem Schlegel verrieben. Ja, und das haben wir dann 7 Minuten gemacht und haben dann nach 7 Minuten dann wieder das zusammengekratzt, was da schon an der Rand hängen geblieben ist, haben dann wieder 7 Minuten gerieben, haben dann wieder zusammengekratzt, haben dann eine weitere Gabe von dem Milchzucker hineingegeben. Das haben wir auf drei Teile, das waren so kleine, so wie Filmdosen, auf drei Etappen reingegeben und haben dann insgesamt 1 Stunde verrieben. Ja. Dann haben wir das aufgeschrieben, was wir da erlebt haben, haben uns dazu ausgetauscht, haben eben versucht, da uns eben mit dem Haselnussstrauch auch beim Verreiben zu verbinden. Und es war dann schon interessant, wie man dann im Laufe der Verreibungen immer tiefer dann in diese Verbundenheit kommt. Ja. Obwohl, und das ist ja das Interessante, die Dosis ja immer feinstofflicher wird. Wir haben dann das abgefüllt wieder in das Filmdöschen oder in so eine Art Filmdöschen, haben dann nur so einen Fingernagel voll in dem Mörser drin gelassen und haben dann angefangen, die zweite Verreibung zu machen. Die erste war dann C1, dann war die zweite Verreibung, war dann die C2-Verreibung, haben die dann gemacht, haben wieder 1 Stunde verrieben und uns wieder da ganz reingegeben, haben dann wieder einen kleinen Fingernagel davon übrig gelassen und so ist es dann weitergegangen bis zu C7. Und jede dieser Verreibungen hatte auch einen Bezugspunkt. Die erste Verreibung war verbunden mit unserem physischen Körper, die zweite Verreibung war dann verbunden mit dem Emotionalkörper, die dritte mit dem Mentalkörper, die vierte war dann der Spiritualkörper, das fünfte war dann das Kollektive, das sechste war dann das rituelle Geschehen und das siebte war dann, würde ich sagen, die Alleinheit, das Alleine Geschehen. Und so haben wir uns da durchgearbeitet und die ganze Zeit eben mit der Haselnuss waren wir dann verbunden. Und da in so einem Prozess kommt man natürlich mit so einem Strauch dann in eine tiefe Verbundenheit. Man erlebt dann, dass man ja mehr oder weniger aus der gleichen Quelle kommt. Vielleicht mit ein bisschen anderen Tendenzen, mit ein bisschen anderen Fähigkeiten oder anderen Kräften. Aber letztendlich ist man unglaublich verbunden und alles ist auch mit Licht durchdrungen. Gerade im Frühjahr kann man das ja so toll sehen, wenn man so die Pflänzchen, die Blümchen, die Sträucher sieht. Oder jetzt gerade, wenn die Bäume so grün werden, da ist ja das Licht noch so richtig drin. Ja, da ist so offensichtlich, dass alles eigentlich von Licht durchdrungen ist, dass eigentlich alles Licht ist. Ja. Vielleicht ein bisschen verdichtetes Licht, verdichtete Energie, die wir als solche wahrnehmen, aber letztendlich wissen wir auch aus der Quantenphysik, es ist alles Energie. Es gibt nichts Festes. Das, was wir glauben, was fest ist, das ist ja auch bedingt durch unsere Konditionierung. Weil unsere Konditionierung eben so ist, dass wir es alles so wahrnehmen. Hier in dem Kurs wollen wir versuchen, unser Bewusstsein etwas zu erweitern. Ja? Etwas zu erhöhen oder zu erweitern, sodass wir aus diesem engen, beschränkten Bewusstsein uns vielleicht etwas rausbewegen, uns etwas öffnen. Dieses Bewusstsein, mit dem wir ja, uns all die Probleme eben geschaffen haben, die wir momentan in der Welt sehen. Wo Einstein einmal gesagt hat, mit dem Bewusstsein, mit dem wir unsere Probleme sozusagen gestaltet haben oder geschaffen haben, mit dem Bewusstsein können wir sie nicht lösen. Also so ein bisschen mit anderen Worten, er hat das mit den Gedanken, glaube ich, formuliert, aber mit Bewusstsein können wir es auch formulieren. Wir müssen eine neue Ebene beschreiten, wir müssen unser Bewusstsein erweitern. Ja? Und das ist ja der Sinn auch von einem Meditationskurs, da versuchen wir ja auch, unser Bewusstsein zu erweitern oder mehr in dieses Feinstoffliche wiederzukommen. Im Idealfall unser Bewusstsein so zu erweitern, dass wir wieder zurückfinden zu uns selbst oder wieder eins werden mit der Schöpfung, mit dem All-Einen, ja? Mit dem Ursprung, mit dem Göttlichen oder wie immer wir dazu sagen wollen. Oder unser Bewusstsein so erweitern, dass wir uns wieder an das erinnern, wer wir wirklich sind oder was wir wirklich sind. Der Buddha hat gesagt, unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommene Trübungen haben wir vergessen, oder ist es verdeckt, aber haben wir vergessen, wer wir wirklich sind. Im Endeffekt ist eigentlich so ein Meditationskurs nichts anderes als so ein eine Erinnerungsreise. Und da ist auf der einen Seite natürlich notwendig, alles, was uns von unserer tiefsten Erinnerung zurückhält, das loszulassen und uns vorzuwagen, vorzubewegen, in diese neuen, alten Bereiche. Ja. Und das ist so auch ein bisschen das Thema von dieser neuen Welt, die wir hier auch vielleicht entdecken wollen. Und ich finde es diesmal auch ganz besonders schön, dass viele alte Hasen auch da sind, die schon oft in Kursen waren. Das ist schön natürlich, dass wir da auch starke Gruppenenergie haben. Schön natürlich auch, dass auch neue dabei sind. Ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll, auch neue, frische Energie mit reinkommt. Ja, und dass wir hier zusammen, also ich habe diesmal so in der Vorbereitung schon das Gefühl gehabt, dass das diesmal ein richtiger, so eine Gruppenreise auch werden wird, ein Gruppenprozess werden wird, vielleicht noch mehr als in den früheren Kursen, wo es schon auch immer so war, aber wo ich ganz einfach euch einladen möchte, auch da auch wirklich euch ganz einzubringen, vielleicht am Abend auch bei Fragen und Antworten auch Beiträge, Erkenntnisse mit reinlegt, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Erkenntnisse, die euch vielleicht gekommen sind, Inspirationen, die gekommen sind, dass ihr die mit reinbringt, sodass da eine Gruppendynamik auch entstehen kann. Weil ich möchte auch gestehen, ich weiß auch nicht genau, wie die neue Welt ausschaut. Also wenn ihr jetzt erwartet von mir, dass ich euch ganz genau sage, wie diese neue Welt ausschaut, dann bitte entschuldigt, das werde ich euch nicht liefern können. Ich weiß, dass die alte Welt, ja, im Untergang geweiht ist, vielleicht kann man es auch so sagen, ja, dass die zum Scheitern verurteilt ist, dass die am Auflösen ist, die alte Welt. Und ich denke, da müssen wir gar nicht mehr so lang drüber diskutieren, ob diese Welt noch zu retten ist oder nicht. Manchmal denke ich mir inzwischen, ja, ich kriege das alles mit, ja, aber ich versuche nicht so sehr, meine Energie in dieses Kampfesbewusstsein reinzugeben, wo ich versuche, in dieser Welt noch irgendwas ein bisschen anders hinzubringen oder irgendjemanden zu überzeugen, sondern ich glaube, wir sind uns alle einig, wir müssen einen neuen Weg beschreiten. In der buddhistischen Lehre gibt es ja auch diesen Begriff der Götterboten, wo momentan vielleicht auch sehr, 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 sehr stark die Botschaften auf uns zukommen. Die Götterboten, die wirklich ganz, ganz klar sagen, ihr könnt so nicht weitermachen. Ihr seid auf dem Weg zum Abgrund. Ihr könnt so nicht weitermachen. Wacht auf, kehrt um. Kehrt um, ja, kehrt um. Kehrt wieder zurück zu euch selbst. Oder wacht auf. Ja. Wacht auf aus diesem Traum, in dem ihr euch befindet, aus diesem bedingten Entstehen, in dem ihr euch befindet. Wacht auf aus eurem engen, abgesonderten Sein. Wacht auf in ein erweitertes, neues, lichteres, leichteres, freudigeres, friedlicheres Bewusstsein. Und das wird mir immer mehr klar. Die Energie, die ich zur Verfügung habe, und ich denke, ihr werdet mir da zustimmen, die ist mir inzwischen zu schade, dass ich mich immer wieder mit dieser alten Welt, mit diesem alten Bewusstsein so abmühend abquäle, sondern die Energie, die brauchen wir alle für was Neues. Ja? Für dieses Erforschen, für dieses Erkunden, für dieses Erkennen, Entdecken, vielleicht ist das richtige Wort, Entdecken von einer neuen Welt. Eine neue Welt, sie ist da. Sie ist sowohl in uns da und sie ist gar nicht so neu. Es ist, wie gesagt, es ist eigentlich eine alte Welt. Sie ist da. Und sie ist auch in der Natur, in der Schöpfung da. Auch momentan, also es ist, obwohl auch der Natur viel, viel Leiden zugefügt wird, und gerade in manchen Gegenden kann man das momentan auch so deutlich beobachten. Ich war da in der Kölner Gegend oben und bin da hochgefahren und hab da miterleben müssen, wie teilweise die Wälder schon ausschauen. Also diese ganze Berghügel sind schon abgeholzt und Teile, die noch nicht abgeholzt sind, sind braun. Also es ist furchtbar, wie das alles schon ausschaut. Und trotzdem ist es interessant, ja, vielleicht hier Alpengegend, das Alpenvorland ist mehr Feuchtigkeit, mehr Niederschläge, deswegen vielleicht noch nicht so schlimm. Und da, wo wir momentan leben, also das ist auch interessant. Ich bin ja wieder in meinem Elternhaus gelandet, da wo ich als Kind groß geworden bin und kenne natürlich die Gegend da sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt wieder nochmal zwei, drei Plätze da entdeckt, wo ich mir gedacht habe, wow, da ist doch die Natur noch ziemlich okay. Und dann, das war das vielleicht das neue Bewusstsein auch, wo ich das als Kind auch schon erlebt habe. Also speziell einen Platz, wo wir jetzt wirklich fast jeden zweiten Tag dort waren, wo es ganz viel Maiglöckchen gibt und das so ein Deva-Platz ist. Und wir haben deswegen da auch viel Zeit verbracht, weil wir nach dem Kurs auch wieder mit der Seminarleiterin zusammen eine dreitägige Verreibungsarbeit machen wollen, wo wir eben das Maiglöckchen kennenlernen wollen, uns mit dem Maiglöckchen verbinden wollen. Und ja, jetzt, wenn ich bloß davon spreche, kommen mir fast die Tränen, weil es ist meine Lieblingsblume, Maiglöckchen. Und Maiglöckchen ist für mich Deva-Bereich pur. Und so habe ich das auch erlebt in meiner Kindheit. In meiner Kindheit habe ich das immer erlebt, wenn wir gerade am Muttertag, wenn wir mit unserem Vater dann in der Früh um 5 da rausgegangen sind in die Natur und die Mutti musste im Bett bleiben, weil wir das alles hergerichtet haben, mit dem Vater zusammen Frühstück gemacht haben. Und wir haben dann immer einen Maiglöckchenstrauß gepflückt und haben einen Waldstrauß gemacht, weil jetzt gerade so um die Zeit rum ist, jetzt sind ja auch im Wald die ganzen Sträucher am Blühen. Haben das nach Hause gebracht, Frühstück gemacht und dann ja, die Mutter einmal im Jahr wirklich geehrt und wertgeschätzt, was sie natürlich viel öfter verdient gehabt hätte. Und als Kind habe ich das auch schon wahrgenommen, dass da andere Energie ist in dem Bereich. Ja, das ist ein ganz spezielles Stückchen Wald, das neben Schrefflers Garten ist Schrefflers Garten. Vielleicht einige von euch, die die Vorträge von mir schon gehört haben. Ich erwähne den immer wieder, diesen Schrefflers Garten. Es war so ein Naturmensch, der Anfang des letzten Jahrhunderts am Rand von einem Wald so einen verwunschenen Garten gestaltet hat, dem sein Haus war auch im Wald. Also es war so ein Naturmensch, ein Aussteiger in der damaligen Zeit. Und der hat einen Garten angelegt mit vielen Obstbäumen, mit Flieder und mit vielen Blumen. Und alles hat geblüht, alles war am Schwirren, am Summen, also Deva-Bereich pur. Und dann irgendwann war es so, dass dann in Schrefflers Garten, das direkt an das Stück Wald angrenzt, wo eben die Maiglöckchen sind, dass in dem Schrefflers Garten, der war dann nicht mehr da, dieser Schreffler, und das hat dann irgendjemand anders gekauft, und dann haben die in dem Garten haben die eine Fichte-Monokultur reingepflanzt. Und daneben so eine Starkstromleitung, neben Schrefflers Garten. Und ich habe dann diesen Prozess verfolgen dürfen, habe das dann mitbekommen, wie die Fichten dann gewachsen sind und dann über die Obstbäume drüber gewachsen sind. Die Obstbäume sind abgestorben und sind dann mit der Zeit so Skelette geworden. Also furchtbar. Also dieser Garten, der mich als Kind so berührt hat, mitzubekommen, wie der dann so forsttechnischen Gründen oder wirtschaftlichen Gründen eben anders bewirtschaftet wurde. Inzwischen, und das ist auch interessant, ist diese Fichtenmonokultur schon wieder gefällt. Also das muss man sich vorstellen, was in einem Leben habe ich das jetzt schon mitbekommen, diesen bezaubernden Garten, dann Fichtenmonokultur, dieses Sterben von diesem Garten, von den Obstbäumen. Dann jetzt hat Fichtenmonokultur schon wieder geerntet worden, nach wahrscheinlich knapp 60 Jahren haben die Bäume da schon wieder raus. Und jetzt kommen die ganzen Holundersträucher, die jetzt lange weg waren, es sind die ganzen Holundersträucher wieder zum Vorschein gekommen. Und es ist, sind Laubbäume jetzt in dem Bereich gepflanzt worden. Also unglaublich. Und was ich hier an der Stelle sagen möchte, was mir erst vor ein paar Tagen gekommen ist. Als Kind war das eben so. Da habe ich es eben so erlebt und hab mich davon verzücken lassen. Aber jetzt hat es nochmal ein bisschen eine andere Qualität. Jetzt erlebe ich das bewusster, weil ich es eben auch weiß, wie es anders ausschauen kann. Jetzt ist mir das nicht mehr so selbstverständlich wie als Kind. Da ist es so. Es war die Zeit vor der Flurbereinigung, da hat es Natur noch gegeben. Ja, wir hatten einen kleinen Bauernhof, die ganzen Felder, die wir hatten, es war alles ganz einfach. Ja, man hat das ständig alles erfahren, gelebt. Ich weiß heute noch, wie das alles sich angefühlt hat, unsere verschiedenen Wiesen und Äcker. Ja, da war das so. Jetzt weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist. Und jetzt hat mit diesem neuen Bewusstsein da, diese Maiglöckchen zu entdecken. Jetzt haben wir auch das entdeckt, wie es ganz kurz rausgespitzt haben, wie es jetzt schon höher geworden sind, wie jetzt in dem einen schon eine Blüte so leicht zum Vorschein kommt, weil wir hatten ein bisschen Bedenken, deswegen waren wir jetzt halt jeden Tag auch fast draußen, haben dann Wasser mit rausgenommen, weil es so trocken war, dass die ein bisschen schneller vielleicht sich entfalten können, weil es nicht ganz klar war, ob die dann schon so weit sind, wenn wir haben den Zeitpunkt abgemacht, wenn wir dann mit der Kursleiterin diese Verreibung machen wollen. Haben wir heute ein bisschen mit Wasser nachgeholfen, aber es ist soweit, es wird soweit sein und wir werden das gut machen können. Ja, so kriegt ihr auch ein bisschen Einblick in unser Leben, was wir so die letzte Zeit auch so im Fokus hatten, was wir so gemacht haben. Aber alles, und das ist das Wichtige, alles, was wir versuchen zu entwickeln, was wir machen wollen, auch alles, was wir hier im Kurs machen werden, natürlich allem voran die Meditation, aber auch das Naturerleben, aber auch das Mantrasingen, ist darauf ausgerichtet, unser Bewusstsein zu erweitern. Aus dieser Enge rauszukommen, auch das Mantrasingen, das kann das Herz total öffnen. Es kann uns in eine verzauberte Welt reinführen, in eine Welt, die uns berührt, oder wo das Herz ganz einfach aufgeht. Ja. So hoffen wir zumindest. Vielleicht an der Stelle für die Online-Teilnehmer, weil wir werden die Mantren auch übertragen, aber wir haben es jetzt heute wieder einen ganzen Nachmittag und am Abend sogar nochmal versucht, die Qualität der Übertragung besser hinzubekommen. Aber die Qualität, die ist ganz einfach nicht so super. Wir wissen nicht genau, an was es liegt. Es sind so viele Komponenten da. Es ist das Mikrofon, da ist die Kamera da, dann ist das AT Prom oder wie das heißt da.
AT Mini Pro.
Was?
AT Mini Pro.
Ja, genau. Und dann der Computer und dann wird es noch auf YouTube, über YouTube. Also ihr seht, viele, viele Komponenten sind da und irgendwo ist was, wo es von der Qualität her nicht so rüberkommt, wie wir das hier erleben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch vielleicht auch ein Aufruf an euch zu Hause, dass ihr vielleicht in Zukunft schaut, dass ihr euch den auch mal wieder einen Präsenzkurs auch ermöglicht. Ja. Wobei auch zu Hause könnt ihr, denke ich, gut mitmachen. Wir haben dieses Mal auch noch die Elemente für zu Hause noch besser vorbereitet. Ihr habt auch einen Tagesplan für zu Hause, wie ihr praktizieren könnt. Und gerade die Tanja hat sich viel, viel Mühe gemacht. Sie hat für den Naturteil hat sie Aufnahmen gemacht, die dann für euch zur Verfügung sind, wo ihr euch von zu Hause auch inspirieren lassen könnt und wo ihr zu Hause auch die Anweisungen bekommt. Und nicht nur die Anweisungen, die du hier gibst für die Präsenzteilnehmer. Also das ist ganz eine tolle Bereicherung natürlich auch für euch zu Hause, dass ihr da nochmal mit Anleitung in einem Park oder in einem Wald oder in einer schönen Natursituation gehen könnt. Überhaupt ist alles, was ihr zu dem Kurs wissen müsst, ist auf dem, ich habe es mal aufgeschrieben, auf der Kurs-Infoseite und das findet ihr unter dem Livestream. Ja. Das sind alle Infos, da ist der Tagesplan, da sind auch die Texte für die Mantren dabei und da ist eben diese Anleitungen zum, wir haben da jetzt auch, glaube ich, einen ganz schönen Begriff gefunden, diesem Naturbewusstsein-Teil. Naturbewusstsein. Du wirst morgen auch was dazu sagen, zu dieser, vielleicht gerade zu diesem Ausdruck auch. Das ist ja, da ist alles enthalten, was da stattfindet in der Natur, Naturbewusstsein. Ja, und da sind eben auch die Anleitungen dazu da. Und wenn ihr das da nicht findet, dann könnt ihr immer auf unsere Webseite gehen, info@nernabodi.de, unter Aktuelles ist das zu finden. Okay, nernabodi.de. Was ist dann dieses Info?
Die E-Mail-Adresse.
Okay. Peinlich. Ja, wenn ich gerade jetzt da dabei bin, vielleicht auch noch ein paar Worte zu unserem Tagesplan, den wir hier haben. Vormittag ist, denke ich, alles klar. Am Nachmittag gibt es einen Bereich, wo individuelle Meditation ist und gleichzeitig auch persönliche Gespräche stattfinden und auch dieser Naturbewusstseinsteil stattfindet. Natürlich, wenn ihr eingetragen, ich werde euch alle eintragen für die persönlichen Gespräche, dass ihr einmal alle ein Gespräch habt und dann im zweiten Teil von dem Kurs werdet ihr die Möglichkeit haben, euch selber einzutragen und natürlich, wenn ihr da eingetragen seid, dann könnt ihr dann in der Zeit nicht in der Natur mitgehen. Dann macht er eben hier die individuelle Meditation. Natur erleben, ist keine Pflicht. Ihr könnt wählen, ob ihr hier die individuelle Meditation weiter verfolgen wollt oder ob ihr in die Natur mitgehen wollt. Wobei es ganz einfach auch schon, möchte schon auch erwähnen, was unser Lehren auch mehr und mehr ausmacht, dieses Naturelement. Es macht unser Leben aus, es macht unser Lehren aus und es ist uns ganz einfach auch ein großes Bedürfnis, eben wieder zu üben und zu lernen, der Natur neu zu begegnen. Mit Wertschätzung, mit Anerkennung, mit Dankbarkeit. Man würde denken, das soll doch selbstverständlich sein, aber es ist leider nicht selbstverständlich. Und da wird es eben einige Übungen geben. Einige von euch kennen die Übungen schon. Macht nichts, wieder machen, dass auch ein bisschen vertieft wird, die Übungen. Und diejenigen, die noch nicht dabei waren, für die ist sowieso auch total interessant, so Übungen kennenzulernen, wie man in der Natur Bäume zum Beispiel nochmal ganz neu kennenlernen kann, wie man sich mit denen verbinden kann, wie man sich auch mit dem Wasser, mit dem Bach, mit dem Wasserfall, mit dem Wasserelement verbinden kann und ja, also und viele, viele andere Möglichkeiten, die Tanja für euch bereithält. Das wird am Nachmittag sein, aber wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, ich bin gerade so gut tief in der Ruhemeditation drin und ich würde da mehr noch den Fokus drauf legen wollen, dann ist es natürlich auch total okay. Hier ist nur wichtig, zur vollen und halben Stunde den Raum betreten und den Raum verlassen, sodass nicht ein Kommen und Gehen ist. Ja. Wenn ihr mal das Gefühl habt, ja, ihr würdet gerne mal eine Stunde auch am Stück sitzen, dann bleibt ihr halt eine Stunde herin. Ja, es ist alles total okay. Persönliche Gespräche, ich werde eine Liste auslegen, wo ihr eingeteilt seid und das ist klar, wenn man die Treppe hochkommt, dann geht es rechts rein in den Raum, wo die Gespräche stattfinden. Bitte pünktlich sein und ein bisschen mit auf die Uhr schauen, wenn ihr im Gespräch seid, so dass wir nicht den Nächsten zu lang warten lassen. Ja, und dann ist noch am Abend ein Element, da gibt es entweder einen Kurzvortrag oder Fragen und Antworten und wie gesagt, ihr seid auch eingeladen, eure Erfahrungen mit einzubringen, vielleicht eure Gedanken, eure Inspirationen, eure Ideen, eure Impulse für eine neue Welt. Also so, dass vielleicht tatsächlich ich auch von euch inspiriert werde und vielleicht auf die eine oder andere Idee kommen kann und wo ich selber nicht so drauf komme, wo ganz einfach so ein Forschungsfeld oder Entdeckungsfeld auch bei uns so entsteht, das uns alle ansteckt und wo wir uns dann irgendwie dann mitreißen lassen können. Vielleicht noch ein paar Worte zur Meditation.
Kurz, Roland, sagst du noch für die Online-Teilnehmer, wie die ihre Fragen?
Okay. Genau. Online-Teilnehmer können die Fragen wohin stellen?
Webinar@buddha-haus.de.
Also da könnt ihr gerne eure Fragen stellen oder auch eure Erlebnisse mitteilen und mit uns teilen oder eure Ideen und euren Input. Ja, noch ein paar Worte zur Meditation. Für die meisten ist das jetzt eine bekannte Anweisung, aber es sind doch, glaube ich, auch ein paar dabei, für die es nicht so ganz bekannt ist. Wobei, ist jemand ganz Neues dabei? Ganz neu? Erste Mal in Meditationskurs?
Im stillen
Jahr. Ja. Ja, okay. Also in unserer Tradition ist das traditionelle Meditationsobjekt ist der Atem. Und bei uns, in unserer Ayakema-Tradition, so nenne ich es jetzt einmal, ist, wir versuchen den Atem hier bewusst zu erleben, bewusst mitzubekommen, bewusst zu erleben, wie der Atem einströmt und ausströmt. Ja, und das hört sich erst einmal ganz einfach an, aber ist nicht so einfach, weil man ganz einfach immer wieder abgelenkt wird von den Gedanken. Und das ist gerade am Anfang, man muss sich schon ein bisschen so bemühen, dass man ein bisschen dranbleibt am Atmen. Oder wenn ganz einfach die Gedanken dann wieder hochkommen, dass man etikettiert, jetzt nicht oder denken und vielleicht sogar ein bisschen genauer etikettiert, dass man sagt Vergangenheit, Zukunft, Unsinn oder was einem immer für ein Etikett einfällt. Und durch dieses Etikettieren treten wir raus aus diesem Gedankenprozess und es wird dem Geist möglich, sich auf was Neues auszurichten. Und das ist eigentlich erst einmal so die Hauptübung, das Denken wieder loszulassen und uns wieder ganz auf das Erleben einzulassen. Nach dem Motto, nicht so viel denken, mehr erleben, mehr bewusst erleben. Und nicht immer das Leben erdenken wollen, sondern das Leben einmal erleben, bewusst mitbekommen. Ganz ein wichtiger Bestandteil von einem spirituellen Pfad, weil wenn wir das Leben nicht bewusst erleben, dann gibt es keinen spirituellen Pfad. Und dieses bewusste Erleben führt uns eben auch in den gegenwärtigen Moment, wo eben Leben stattfindet und wo der einzige Moment auch ist, wo wir unser Bewusstsein auch erweitern können. Wenn jemand so vertraut ist, gibt es ja auch welche, die in einer anderen Tradition, in der Vipassana-Tradition mehr beheimatet sind oder in der Zen-Tradition oder wo auch immer, da ist mehr die Achtsamkeit auf den Bauch gerichtet, Heben und Senken der Bauchdecke. Schaut für euch, wie es für euch stimmig ist. Es gibt auch Traditionen oder Lehrer, die sagen, versucht da den Atem zu erleben, wo es für euch am einfachsten ist. Es kann auch sein, dass sogar vielleicht das Heben und Senken des Brustkorbes auch ist. Also das ist auch möglich. Aber im Allgemeinen ist es hier am einfachsten. Und der Geist ist hier auch am gesammeltsten. Das ist eben auch noch ein positiver Aspekt von der Achtsamkeit auf dem Atem an der Nasenspitze. Vielleicht nicht genau an der Nase, ruhig den Punkt ein bisschen vor sich gegenwärtig haben. Ja. Ein Hilfsmittel, wer möchte, kann den Atem begleitend zählen. Es kann am Anfang ganz hilfreich sein. Eins beim Einatmen, eins beim Ausatmen, zwei beim Einatmen, zwei beim Ausatmen, bis 10 und dann wieder von vorne anfangen oder von 10 wieder zurück, 9, 8, 7. Das ist ein bisschen schwieriger, muss man besser konzentriert sein und so ein bisschen in die Sammlung zu kommen. Für manche ist es günstig, visuell den Atem zu begleiten, sich das wie eine Ozeanwelle vorzustellen, wie die Welle so reingeht und wieder rausgeht, wie so eine Welle, die einen Strand spült und wieder zurückgeht. Oder eben für manche ist auch ein Wort geeignet, dass man eben zum Beispiel das Wort Atmen verwendet, Atmen. Da ist man zusätzlich ein bisschen mit dem Geschehen verbunden. Oder da sein. Oder wenn man das auch ein bisschen Richtung geben will, Frieden ist auch eine schöne Möglichkeit. Oder Liebe. Also schaut da für euch, ob ihr da Wort findet oder Wort hochkommt, das für euch geeignet ist, wenn ihr ein Wort wählt. Aber ihr könnt auch einfach ohne diese Hilfsmittel versuchen, in einen vertieften Zustand reinzukommen. Für diejenigen, die vielleicht gut geübt sind, die müssen da jetzt nicht Hilfsmittel weiter anwenden, sondern die können gut auf dem Atem bleiben. Aber wie gesagt, am Anfang ist gar nicht so selten, dass man auch bei Geübten das Hilfsmittel nicht ganz verkehrt ist. Und dann noch ein paar Worte zur Gehmeditation, die morgen nach der ersten Meditation stattfinden wird. Ist jemand dabei, der die Gehmeditation noch nicht gemacht hat? Auch noch mal. Gehmeditation ist genauso wichtig wie die Sitzmeditation. und genauso geeignet, um in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen, in dieses bewusste Erleben zu kommen, wie die Sitzmeditation, wie die Atembetrachtung. Ja, wird manchmal ein bisschen unterschätzt, die Gehmeditation, obwohl es viele, viele Geschichten gibt, gerade in der Überlieferung von den Jüngern des Buddha und den Jüngerinnen des Buddha, wo es beeindruckende Geschichten gibt, wo während der Gehmeditation Erleuchtung stattgefunden hat. Also nicht unterschätzen. Also man kann da auch sehr, sehr tief reinkommen. Bei der Gehmeditation ist die Achtsamkeit nicht auf dem Atem, sondern auf das Erleben des Kontakts von den Fußsohlen mit dem Boden. Das kann man, die Gehmeditation kann man in drei Phasen erleben. Das ist die erste Phase, ist das Heben des Fußes, die zweite ist das Führen des Fußes und die dritte Phase ist das Senken des Fußes. Heben, Führen, Senken. Ja. Und dann, wenn der Schritt fertig ist, dann macht man mit dem nächsten weiter. Heben, Führen, Senken. Heben, Führen, Senken. Und da vielleicht auch als Hilfsmittel diese Worte verwenden. Heben, Führen, Senken. Oder 1, 2, 3. Wenn man gut dabei sein kann, dann ist es nicht notwendig. Ein Gehpfad wählen, der vielleicht so 15, 20 Meter lang ist, der idealerweise nicht andere Gehpfade kreuzt, wo man mal schauen muss, bin ich jetzt schnell genug, dass ich dann noch vor dem durchkomme oder kommt der schon und ich muss ein bisschen langsamer werden. Also bleibt bei euch und sucht euch da in der Wiese oder draußen am Teer auf der Straße, das ist eine Sackgasse, könnt ihr gerne die Gehmeditation machen. Wenn der Nachbar in der Arbeit fährt, werdet ihr das schon mitbekommen. Der Blick ist so vielleicht so 2 Meter vor sich auf den Boden gerichtet und die Hände können hier so am Bauch, am Unterbauch so gehalten werden. Aber schaut auch da für euch, wie es für euch stimmig ist. Also es ist jetzt nicht so, muss man es machen. Für manche ist zum Beispiel sehr geeignet, die Hände da zu haben, für andere ist es nicht so gut geeignet. Schaut, wie ihr gut dabei sein könnt. Das ist das Wichtige. Und auch vom Tempo her, es gibt Gehmeditationen, die sind extrem langsam. Ich habe auch einmal bei einem burmesischen Lehrer Gehmeditation gemacht. Und da war nicht nur die Gehmeditation, sondern alles war total verlangsamt, um ideale Basis zu schaffen für Einsichtspraxis. Da war das Argument, je langsamer die Bewegungen sind und je langsamer alles stattfindet, desto genauer kann man sehen. Wie bei einem Rotorblatt, das, wenn es schnell läuft, dann denkt man, das ist eine Scheibe. Wenn es langsam, bei so einem Ventilator, wenn der langsam läuft, dann sieht man, dass das einzelne Bestandteile hat. Ja, und ähnlich ist das Argument in Bezug auf uns selber nochmal tiefer und detaillierter zu erkennen, wenn man langsamer wird. Aber das war schon sehr extrem. Wenn man aufs Klo gehen wollte, dann hat man 10 Minuten vorher, hat man sich das dann schon überlegen müssen, weil man wirklich in einem Tempo aufs Klo gegangen ist. Und die Gehmeditation, die habe ich dann so langsam gemacht, dass ich mich fast einhalten musste am Geländer, weil es so langsam war. Ja. Auch eine Möglichkeit, das einmal auszuprobieren. In Zen-Tradition kenne ich es, da gibt es auch eine Gehmeditation, die ist recht schnell. Und alles zwischendrin ist geeignet. Schaut für euch, was für euch das richtige Tempo ist, wie es passt. Wie ihr gut dabei bleiben könnt, ohne abgelenkt zu werden. Um das geht es ja hauptsächlich. Ja. Und versucht vielleicht auch ein bisschen in so eine Spürsamkeit reinzukommen, in so ein bisschen eine weiche Gehmeditation reinzukommen, nicht so kopfmäßige Gehmeditation, wo man so wie ein Storch dann durch die Gegend stappt. So heben, führen, senken, heben, führen, senken. Also so ein bisschen weicher. Manchmal sage ich auch, ein bisschen die weibliche Gehmeditation mal üben. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles erklärt. Fällt dir noch was ein? Oder sind noch Fragen zu irgendeinem Thema da? Ja, wunderbar. Ich hoffe, es ist alles klar. Wir können jetzt, bevor wir die liebende Güte-Meditation machen, die jeden Tag abschließen wird, können wir noch mehr aufstehen und die Beine ausstrecken und vielleicht noch mal kurz durchlüften.